Nummer 47 sollte es sein. Liebe Hörer, Doppelpunkt, innen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der mit mir gemeinsam gerne in Gasthäuser geht, trotzdem nicht alle retten konnte, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird. Stimmt.
Ja, war eine rhetorische Pause.
Ja, gut, gell? Nie weinige gequatscht. Verdammt. Wir sind auch die beiden, die einen Podcast 3 geteilt haben. Eingangs wird etwas eingeplänkelt, anders Wort für warm gesprochen. Dann kommt die Geschichte und hinten raus wird ausgeplänkelt. Auch schon gewohnt ist, dass immer der die Geschichte erzählt. Heute bin's ich, dem Gegenüber eine Frage stellen darf, um das Einplänkeln zu starten. Lieber Peter, ich habe mir sagen lassen, um den Podcast auf ein neues Niveau zu hieven, hast du extra Stimm- und Sprechtraining genommen. Stimmt das?
Ja, ist nicht ganz richtig.
Ja, Fake News. Ja, wohin Fake man News. Hört und schaut.
Nein. Es ist so gewesen, dass mich meine Frau mitgenommen hat. Und zwar insofern, das war so eine...
Hat sie auch einen Podcast?
Die hat keinen Podcast, aber die braucht es wahrscheinlich für den Berufsalltag, weil die öfter vor Gruppen reden muss. Und insofern war es ganz gut, sich ein bisschen ein Update zu holen. Und zwar bei keinem geringeren, als wie bei Martin Leutgeb. Und ich muss sagen, es war gestern Abend so 2 Stunden und das war total nett. Er macht ein bisschen so die Basics, wie geht es, was ist der Inhalt der Geschichte, und insofern war es total fein, mit solchen renommierten Persönlichkeiten sich etwas auszutauschen. Und eben, wenn er ein bisschen erzählt, wie ist der Unterschied zwischen der Bühne und dem Fernsehen und so weiter, nachher hilft es total super beim Podcast.
Perfekt. Also doch, also stimmt es ja doch irgendwie. Neues Niveau.
Das will ich nicht behaupten. Also ich glaube, ich bleibe immer auf dem Niveau hängen.
Ja, ist ja auch entspannt.
Ja, das passt.
Weitere Frage. Wir haben ja aufgerufen, wir hätten gerne Feedback. Schreibt es uns. Das ist weiterhin aufrecht, bitte. Wir haben ja die Mailadresse podcast@experiencetirol.com. Da kann man uns direkt erreichen, aber auch auf sämtlichen Kanälen. Wie war das Feedback zur letzten Folge?
Das war gut. Das war jetzt zwar wieder intern, es hat mir niemand mehr extern drauf angesprochen, aber intern.
Also wir beide, oder was heißt intern?
Intern heißt familienintern.
Ach so, okay.
Und gerade diese Ausflugsgasthäuser da rund um Innsbruck, die haben schon, gerade ältere Personen haben da noch so Erinnerungen ans Peter Brünnel und was weiß ich was. Und insofern muss es die Leute irgendwo ein bisschen triggern. Also so eine Sehnsucht war das, glaube ich, nach der guten alten Zeit, und Anführungszeichen.
Als man noch Kirche ging am Sonntag und dann ins Gasthaus.
Kirchen, Familiennachmittag, Kaffee und Kuchen, und ein paar, glaube ich, haben gesagt, sie haben dann noch ein Bier getrunken oder was. Also insofern muss es aber, es hat immer so ein bisschen dieses Entschleunigen war für mich, hat da immer mitgeschwungen. Und es dürfte auch ein bisschen so eine Sehnsucht nach diesem Luftholen gewesen sein.
Und demnach gutes Feedback, weil du genau diese Zeit getriggert hast mit der Geschichte.
Ja, weil es halt die Leute ein bisschen erinnert hat an so Dinge, die es vielleicht vor 40, 50 Jahren noch gegeben hat und die jetzt in der Zwischenzeit halt ein bisschen schneller geworden sein oder nicht mehr da sein. Bis zum Sonntagsspaziergang, den ich als Kind mit meinen Eltern machen habe müssen und den ich gehasst habe.
Das ist, glaube ich, ganz normal als Kind, wie man auch nie schlafen gehen. Heute denke ich immer, wie blöd warst du. Heute würde ich gerne schlafen gehen, früh. Ja, das ist ein bisschen leider zeitgeistig. Es ist immer bis zum Sonntagabend alles voller Termine, immer bist du kurz am Sprung und das abhacken. Insofern verstehe ich die Sehnsucht nach heute mal nichts, außer ins Gasthaus gehen.
Genau.
Und schauen, was passiert. Was echt ein schöner Gedanke ist. Kann man ja wieder beginnen. Probieren, so im Kleinen.
Ich glaube, so ein bisschen Luft holen würde niemandem schaden. Also mir darf es jetzt nicht schaden.
Nein, ja, das wäre schon was Tolles. Gut, letzte Frage. Also Feedback war gut. Stimm- und Sprechtraining auch. Du warst beim Frühjahrskonzert meiner Musikkapelle. Jetzt hätte ich gerne die Kurzrezension dazu.
Ja, ich war ja nicht das erste Mal, sondern es war...
Das dritte Mal, oder?
Nee, ich glaube, es war das vierte Mal.
Das vierte Mal schon? Mhm. Krass.
Es war das vierte Mal. Auch da ist wieder meine Frau schuld, weil die ist ja ein großer Fan deinerseits. Und zwar deswegen, weil es ja nicht nur um die Musik geht, sondern es geht vor allem um die Moderation, die ja immer, wie soll ich sagen, recht lustig ist.
Ja, obwohl die Filminhalte der Filmmusik und so oft eher brutal sein.
Ja, eigentlich hast du ja nur die Politiker kritisiert, oder? Das auch war mal das. Der Einstieg.
Immer gut.
Ja, immer gut, damit hast du das Publikum schon gehabt.
Mhm. Man braucht am Anfang so einen Anker, wo jeder sagt, der ist super, ist mein Mann.
Ja.
Scheiß Politik. Also war jetzt nur nachgesprochen, war nicht meine Meinung.
Nein, das war, aber ich finde, das war total nett. Und insofern ist das immer ein ganz ja, angenehmer Abend. Wir treffen da immer deine Eltern und so weiter.
Und musikalisch?
Ja, musikalisch war.
Die haben auch Musik gespielt. Nein, das ist, ich habe jetzt die Aufnahmen bekommen und ich bin wirklich wieder mal begeistert. Mhm. Das ist echt krass, was man aus so einem reinen Bläserorchester so rausholen kann.
Ich bin da total erstaunt, weil ich habe ja nie einen Zugang gehabt zu Blasmusik. Also ja, eher von der anderen Seite. Und insofern bin ich schon begeistert, auf welchem Niveau in Tirol musiziert wird.
Ja, ist krass.
Also das ist echt erstaunlich. Es war für mich eine komplett neue Welt. Und insofern mag ich das jetzt total gern, wenn ich jährlich einfach diese Sachen so ein bisschen aufgerischt kriege und mir da eine Tür aufgemacht wird. Also es war total cool. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr schon besprochen. Es ist jedes Jahr wieder eine Empfehlung wert. Haus der Musik, super Ambiente. Wenn die Klima eingeschalten ist, ganz genial.
Das wäre so eine Geschichte, ja.
Aber musikalisch tipptopp. Also insofern ein Traum. Aber ihr habt ja jetzt noch Filmmusik-Special, oder?
Das ja, ist im Juni. Ende Juni, ja, bei uns drüben im Vereinsheim St. Nikolaus, genau. Ja, ich bin einmal begeistert, was musikalisch möglich ist. Ich bin da eher so ein Mitschwimmer, was die Musik anbetrifft, aber es gibt tolle, tolle Menschen, die das richtig gut kennen.
Fast Mitschwimmer. Hast du eine verkürzte Luftsäule?
So ähnlich, ja. Okay. Genau, aber dafür Schwimmflügel.
Ach so.
Genau. Tippitoppi, wir haben jetzt genau diese 7 Minuten 30 eingeplänkelt.
Okay.
Hast du noch was du gerne loswerden würdest?
Nein, das ist gut. Es ist ja so, dass du stellst mir die Fragen. Insofern, wenn ich die zu deiner Zufriedenheit beantworten kann, bin
voll,
ich happy.
Ich bin total glücklich.
Deswegen kann ich mich jetzt zurücklehnen.
Zu Recht.
Von dir bekommenen Espresso genießen und hochen, was da am Start ist.
Jawohl. Mal das Skript öffnen, schauen, ob ich es finde. Das ist diese rhetorische Pause.
Lass der Zeit.
Bis ich das Skript gefunden habe. So. Lieber Peter und liebe Zuhörer, Doppelpunkt innen, die heutige Geschichte wird dir ganz sicher sehr bekannt vorkommen und vielen Menschen bekannt vorkommen. Ich habe nämlich etwas gewählt, was sich gewünscht wurde. Wir haben Kommentare erhalten, dass die letzten Folgen super waren, aber eine Geschichte in diese Richtung wäre doch schön und ich habe mir gedacht, ich bin unfassbar unkreativ und bin dankbar für diesen Hinweis.
Ein Blockbuster.
Ja schon, das ist ein echter Blockbuster. Aber ich hoffe mit dem ein oder anderen Twist drin. Aber das werden wir gleich sehen. Gut, wenn wir heute durch die Maria-Theresien-Straße flanieren und zu dem Blick Richtung Norden richten, dann sehen wir dort ja was Einzigartiges, nämlich die Nordkette. Die ragt so ein bisschen auf wie eine riesengroße Mauer, bestehend aus Wetterstein, Kalk und Hauptdolomit. Und der Bissi ist die Nordkette, so der Wächter von Innsbruck. Und ganz da oben, auf ca. 2270, eigentlich sind es 2269 Metern Höhe, thront eine Gestalt, die uns seit Jahrhunderten ganz, ganz fest im Blick hat. Es ist diese markante Felsnadel, die beim richtigen Lichteinfall eine Reiterin auf einem Ross erscheinen lässt. Wir nennen sie landläufig Frau Hitt. Aber was wir dort sehen, ist nicht nur eine Felsnadel, sondern es ist das Ergebnis eines sehr faszinierenden psychologischen Mechanismus, der sogenannten Pareidolie, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Unser Gehirn versucht nämlich immer, in so starren Systemen was zu erkennen. Am besten ein Gesicht oder eine Gestalt. Gutes Beispiel ist die Steckdose. Wenn man lang drauf schaut, sieht man irgendwann ein Gesicht. Denkt sich mal, die schaut mich nicht an, dieses Schweinl oder diese Steckdose. Genau. Aber für die Menschen im Inntal war der Anblick über Generationen hinweg weit mehr als nur so ein Hirngespinst und weit mehr als nur ein Spiel von Licht und Schatten. Es war eine Geschichte, die wirklich zu Stein geworden ist. Die Frau Hitte ist heute ein bisschen ein visuelles oder auch ein narratives Epizentrum der Stadt. Sie markiert nämlich genau die Stelle, wo die Zivilisation, sprich das Geordnete vom Tal, auf die Wildnis, das Ungezähmte, Bedrohliche, der Gipfel und jenseits der Gipfel treffen. Und da ist sie so ein wunderbarer Mittelpunkt. Aber jetzt ist die Frage, was hat es mit diesem sehr markanten Felsvorsprung denn nun genau auf sich? In der Folge graben wir uns wirklich tief rein, Schicht für Schicht, in diesen Mythos und schaffen vielleicht einen Bogen von der Mythologie über prähistorische Katastrophen bis hin zu Spielereien von Wissenschaft, Kunst und Kultur. Mein Vorschlag wäre, wir beginnen mit der Sage der Frau Hitt. Das ist ja diese allseits bekannte Geschichte, die den Namen auch prägt und die man durchaus kennt. Aber ich glaube, es lohnt sich nachzuerzählen. Es gibt nämlich eine sehr bekannte Variante und auch ein paar unbekannte. Passt soweit für dich?
Super cool, ja.
Ja, um die Bedeutung der Frau Hitt-Sage ein bisschen besser zu verstehen oder zu begreifen, muss man sie als das sehen, was sie ist. Nämlich irgendwo ein Instrument der alpinen Sozialkontrolle. Was meine ich damit? Tirol früher, wie war das? Das war eine Welt, die war geprägt von Selbstversorgung, von ab und zu kargen Ernten und von diesem ständigen Druck oder eigentlich der Bedrohung, dass Hunger aufkommen könnte. Und in so einer Welt, wo man immer so ein bisschen Angst haben muss, geht es sich aus in dieser kargen Landschaft, braucht man zur Erziehung der Menschen sogenannte Bestrafungsmythen. Und da kommt eine Sage, die man auch irgendwo von einem Felsen ableiten kann, gerade recht. Die übliche Fassung der Sage, die wir heute kennen, die haben vor allem die Gebrüder Grimm oder auch der Volkskundler Ignaz von Zingerle so richtig bekannt gemacht. Und sie führt uns zurück in ein mythisches Zeitalter der Riesen. Da kurz Überleitung, Folge Nummer 17 unseres Podcasts Land der Riesen. Ja, die Frau Hitt war in dieser Sagenvariante eine stolze, unermesslich reiche Riesenkönigin. Ihr Reich war so eine Art Garten Eden inmitten der Berge. Tiefe Wälder, saftige Weiden und natürlich darf auch ein Schloss aus reinem Kristall nicht fehlen. Aber der ganze Reichtum, der war so ein bisschen auch ein Panzer, denn die Dame hat ein bisschen den Blick für die Demut herunten im Tal verloren. Die Frau Hitt war nämlich bekannt für ihre Hartherzigkeit und für ihren monumentalen Hochmut. Und da gibt es in der Geschichte einen Wendepunkt, ja eine Szene, die hat fast schon eine naive Tragik. Frau Hitt hatte nämlich einen kleinen Sohn, der wird in vielen Varianten oft als kleiner Riese beschrieben und der hat in der Nähe eines tückischen, moosigen Sumpfes gespielt. Und zwar wollte er von einer jungen Tanne oder manchmal Zirbe reiten, die hat er ausgerissen und so als Steckenpferd hergenommen. Aber das Erdreich gibt nach und das Kind plumpst dann mitsamt dem hölzernen Ross mitten in so einen schwarzen, stinkenden Morast. Heulend und voll mit Schlamm bedeckt rennt das Kind zur Mutter und sucht dort Zuflucht. Und genau jetzt kommt diese wilde Szene, nämlich jetzt begeht die Frau Hitt diesen ultimativen Frevel. Normalerweise würde man das Kind ja jetzt mit Wasser einfach abwaschen, reinigen. Es gibt ja genügend Gebirgsbäche, aber sie befiehlt ihren Dienern ja eine Tat von, sagen wir mal, beispielsloser Verschwendung. Der Junge soll in frischer Milch gebadet werden und der Schlamm mit Stücken von weichem Weißbrot abgerieben werden. Da gibt es verschiedene Varianten. Ab und zu ist die Milch im Vordergrund, ab und zu das Brot. Ganz egal, was es ist, für die Menschen im 18., 19. Jahrhundert war die Vorstellung absolut unverzeihlich. Brot und Milch, das waren Gottesgaben. Die zu missbrauchen, um Schmutz zu entfernen, das war Sakrileg, das galt als totale Hybris. Und zum Glück, aus Sicht der Menschen, folgte auch die Strafe unmittelbar. Ein Erdbeben kam auf, hat die Berge erschüttert, der Himmel hat sich verfinstert, ein Gewitter zog auf und auch der Kristallpalast, der ist zersprungen in 1000 Splitter. Gewaltige Muren und Lawinen haben sich niedergewalzt und alles mitgerissen, was einst grün war. Und so wurde aus dem fruchtbaren Reich eine karge Steinwüste. Und mitten in dem Inferno wurde die Königin samt ihrem Pferd und ihrem Kind zu diesem grauen Felsvorsprung, den wir heute von der Nordkette kennen und der bis heute über Innsbruck wacht. Also so ein bisschen ein Mahnmal gegen die Maßlosigkeit, geboren sicher aus der Angst der Gesellschaft, die genau gewusst hat, Überfluss und Untergang können extrem nah beieinander liegen. Das ist so die gängige Variante, die viele, viele Menschen kennen. Aber es gibt noch weitere Varianten, eine weitere bekannte und eine, die heute zum Großteil eigentlich ein bisschen vergessen ist. In der Volkskunde spricht man oft von einer kontaminierten Überlieferung oder einer polygenetischen Mythenbildung. Das klingt brutal wild, aber am Ende des Tages heißt es nichts anderes wie: Eine Sage ist kein starrer Block, sondern irgendwo so ein fließendes Geflecht aus verschiedenen Motiven und Bruchstücken und wird immer wieder ein bisschen abgewandelt erzählt. Und dass es von der Frau Hitz so viele Varianten gibt, zeigt nur, wie wichtig die Geschichte ist und wie wichtig auch die Lektion ist, die man aufgrund der Geschichte lernt. Eine weitere sehr wirkungsmächtige Fassung ist nämlich die, wo die Frau Hitz auf eine Bettlerin trifft. Da geht es jetzt nicht um die Verschwendung von Brot, sondern eher um die Verweigerung von aktiver Hilfe. Die Frau Hitt ist in dieser Variante auf ihrem Ross unterwegs, reitet so durch ihr Reich und trifft dann auf eine ältere, hungernde Frau. Und als diese die Königin um Almosen bittet, bricht diese Riesin in Lachen aus und bricht auch einen Stein aus dem Fels und reicht ihn der armen Frau und sagt so quasi, den Stein kannst essen. Die Bettlerin ist natürlich zu dem Zeitpunkt verärgert, spricht einen Fluch aus, der heißt: Hart wie Stein ist dein Herz und zu Stein sollst du werden. Und das besiegelt dann das Schicksal der Frau Hitt, die eben zu Stein geworden, da oben auf der Nordkette thront. Aber wie erwähnt, es gibt noch eine dritte Fassung, die ist heute fast vergessen und sie stammt vom Wiener Reisenden Johann Küsselack aus dem Jahr 1825. Kurzer Einschub, offensichtlich wählen die Archivare jährlich einen oder monatlich einen Archivar des Monats. Und der Johann Küsselack war der Archivar des Monats März 2025. Denn damals, vor genau 200 Jahren, hat er sich als, Achtung, schwieriges Wort, als junger Registraturakzessist, also er war Anwärter zu einem Verwaltungsjob damals in der Habsburger Monarchie, hat er sich auf die Reise gemacht, auf eine ausgedehnte Reise durch die Habsburger Monarchie. 3 Monate hat die Reise gedauert und ausgehend von Wien hat sie ihn über die Steiermark, Kärnten, Salzburg bis nach Tirol und über den Wasserweg wieder zurück bis nach Wien gebracht. Wie er nach Tirol kam, ist ganz genau dokumentiert, über den Gerloss-Pass ins Zillertal, über den Alpenhauptkamm nach Sterzing, dann über den Jaufenpass ins Maseiertal, über das Dimmelsjoch ins Ötztal, über die Wildspitze ins Stubaital, dann nach Innsbruck. Und da wird er wahrscheinlich dann diese dritte Version der Frau Hitzsage gehört haben und er hat sie niedergeschrieben und sie ist Teil seiner Reisebeschreibung geworden.
Quatschiro, hey.
Ja, ja, das war ein ordentlicher Weg. Deswegen wird er dann zurück den Wasserweg genommen haben, weil er ein bisschen jede Fürst gehabt hat. Ja, der Küsselack, der war ein Meister der etiologischen Deutung. Das heißt, er hat versucht, durch Geschichten Namen zu erklären. In seiner Fassung ist die Frau Hitt eine sehr beliebte Königin mit dem Namen Frau Hütt. Und die hat einen Sohn, ja, das ist total lustig, ich wollte die Folge schon unserem Anwalt widmen, habe es dann doch lassen. Jedenfalls heißt sie Frau Hütt, das war jetzt ein Insider-Gag, aber wurscht. Also mit dem Namen Frau Hütt und die hat einen Sohn, der heißt Ohl. Und den hat sie vom Bergriesen Tyr empfangen, als eine deutliche Anspielung auf den germanischen Kriegsgott. In der Geschichte war der Plan so, die Mutter will ihre Regierungsgeschäfte dem Sohn übergeben, der soll quasi die Regierung leiten. Aber es gibt ein Problem, der Sohn war ein Tu-nicht-gut, ein Tauge-nichts, der hat null Bock drauf gehabt. Und er lehnt sich gegen seine Mutter, die Frau Hütt, auf und er weiß, sie ist eigentlich unverletzlich, sie hat nur Wasser zu fürchten. Und weil er das weiß, reißt er einen Felsen Berg vom Solstein, wodurch diese glatte Martinswand entsteht, und schleudert diesen Fels in Richtung Innsbruck, also talabwärts, wo er heute noch als Teil von Bargiesel im Tal liegt. Der Inn, der wird mal wieder aufgestaut und der See, der entsteht, der verschlingt Menschen und Tiere. Die Frau Hütt kriegt es mit und flieht auf die Alpe und fleht dort um Vergebung und um Rache, aber die höhere Macht sagt, du hast deinen Sohn verzogen, Schande über dein Haupt, ab sofort soll jeder Blitz dein Haupt erschüttern. Woraufhin sie erstarrt und auch ihrem Sohn geht es nicht viel besser. Der wird nämlich vom Inn mitgerissen. Auf diesem Weg wird sein Haupt vom Rumpf abgerissen und er wird zum Felsen von Kufstein, den Kopfstein, und sein Körper, der streckt sich als Salzberg in den Höhen von Hall aus. Und wer jetzt vor genau zugehocht hat, der Sohn heißt Ohl, der Vater heißt Tür. Wenn man es umdreht, kommt Tirol außer, also ist Tirol auch nicht weit weg. Das Ganze ist wahrscheinlich sprachwissenschaftlich pure Fantasie, aber irgendwo zeigt sie ganz gut und charmant den Drang der Menschen, diese gesamte Topografie von Tirol, die gerade für einen Wiener wahrscheinlich sehr beeindruckend und magisch gewirkt haben muss, einen gemeinsamen narrativen Überbau zu erklären. Also da muss es irgendwann eine Sage gegeben haben, so ist dieses Land entstanden. Finde ich sehr charmant. Jetzt haben wir viele Sagenvarianten gehört. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Spurensuche. Was gibt es denn für wahre Kerne des Ganzen? Und da ist die wichtigste Frage natürlich, wann tritt denn die Frau Hütt aus dem Schatten der mündlichen Überlieferung, also aus diesen reinen Erzählungen, rein ins Licht der schriftlichen Fixierung? Wäre ich jetzt Historiker, müsste extrem präzise sein. Zum Glück bin ich keiner. Ich habe Fakten zusammengetragen. Mal schauen, was uns davon plausibel vorkommt und was nicht. Ein Vorläufer des Namens, der soll schon rund um 1500 im Jagdbuch von Kaiser Maximilian auftauchen. Da steht nämlich, das Wild hetzt man vom Freiheitanger. Und dieser Freiheitanger liegt in der Gegend von Frauhütt, Frauhütt oder der Frauhütter Spitz. Mhm. Könnte rein sprachlich irgendwo was mit Frau Hütt zu tun haben. Weitere Spuren gibt es dann 100 Jahre später, und zwar die erste kartografische Spur. 1605 auf der Karte von Warm und Igel findet sich ein Eintrag zu Frau Hütt mit einem T. Also vielleicht Frau Hütt, I don't know. Sehr aufschlussreich ist auch die Arbeit von Matthias Buchlechner. Der hat 1608 eine Landtafel geschrieben und dort ist die Frau Hütt zusammengeschrieben, also Frau Hütt als ein Wort vermerkt. 3 Jahre später heißt sie dann bei ihm Frau Hut. Das ist aber laut Historikern einfach ein Druckfehler gewesen. Mhm. Dieses Frau Hütt gab es damals schon. Übrigens, dieser Buchlechner, sehr spannende Person, wäre eine eigene Geschichte wert. Spätestens dann mit der Erstellung der ersten Karte von Großtirol durch Peter Anich und Blasius Hueber ist dann dieser Name Frau Hütt wieder mit Ü und Doppel-D dann quasi fixiert. Literarisch wird der Name entdeckt von einem gewissen Friedrich von Mattison. Der ist 1799 als Reisebegleiter der Fürstin Luise von Anhalt-Dessau nach Tirol gekommen und der schreibt einen Bericht über die Reise in einer tollen Zeitung mit dem Namen Morgenblatt für gebildete Stände 1811. Und diese schriftliche Reise oder dieser Bericht ist wohl dann auch die Basis dafür, dass diese Sage in die deutschen Sagen aufgenommen wird unter der Nummer 233. Ja, bleibt die Frage, was heißt jetzt dieses Hütt? Und da muss man ehrlicherweise sagen, also die Namensforschung, das ist ein Schlachtfeld der reinen Hypothesen. Es gibt zum Beispiel die Chiemseer Hypothese, die den Namen von einer Hütte, also Hütte, Hütte des Klosters Chiemsee ableiten will, die ob Hötting, also oberhalb von Hötting gelegen ist. Und man mutmaßt, in dem Kloster gab es eine unfassbar unbeliebte Äbtissin und die war ein Vorbild dann für die Frau Hütt. Aber die Historiker widerlegen das und sagen, so eine starke Sage braucht einen aktuellen Grant. Das ist ein viel zu kleines Ereignis für so eine große Sage, die die Zeit so überdauert. Andere Forscher wie der Ignaz von Zingerle sehen im Wort Hütt einfach ein altdeutsches Wort für Riese. Wieder andere suchen germanische Vorbilder wie Hitter oder Hilde. All das zeigt einfach nur diese zutiefst menschliche Sehnsucht danach, irgendwo im Mythos was Wahres zu finden oder in der Fiktion Fakten. In Wahrheit geht's nicht, aber man hätte es doch so gern, wenn es da irgendwie ein historisches Vorbild gegeben hätte und sagen können, das war die Frau Hütt und daraus hat sie es entwickelt. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf ihre Rolle schauen, die sie einnimmt, haben wir heute schon zwei gesehen. Einmal ist sie eher Opfer von ihrem Sohn und einmal ist sie eher Täterin. Es gibt aber noch weitere ganz, ganz steile These, ich muss sie erwähnen, die ist lustig. Die gehört eher ins Feld der Parapsychologie oder so wahrscheinlich. Auf jeden Fall in die moderne Mythologie. Und zwar wird dort die Frau Hit nicht als Königin gedeutet, die irgendwas Schlechtes tut, sondern so ein bisschen als Bergmutter. Und zwar leitet man das her, dass Hit wohl was mit dem englischen to hide zu tun hat, also eine Welt im Verborgenen. Und nach dieser Lesart wäre die Frau Hit kein Gefängnis aus Stein, sondern Behältnis der Magie, der Seelen im besten Fall, die da drinnen verschlossen auf den Frühling warten. Und erst die böse christliche Umdeutung hat diese Naturreligion dann quasi umgedreht. Und in dieser Lesart wird die Milch zur Muttermilch, also was Positives, das Brot wird zur Plazenta, also auch was Positives, und der Stein, den sie quasi der Bettlerin gibt, wäre ja auch was Positives. Wenn dir die Berggöttin Stein schenkt, schenkt sie dir quasi Land. Genau. Und erst dann die böse christliche Umdeutung hat dann quasi die Frau Hit zu dieser Niobe der Alpen gemacht. Niobe war ja die Königin von Theben und die wurde für ihren Hochmut, sprich Hybris, dann auch hart bestraft. Ja, ist eine weitere Variante, finde ich ganz lustig, aber hat sich nicht durchgesetzt. Jetzt haben wir viele Theorien und Deutungen gehört, aber woher kommt die Sage nun wirklich? Gibt es irgendeinen konkreten Anlassfall? Oder anders gesagt, gibt es irgendeine vielleicht natürliche physische Erdung für all das? Und da haben wir den Geologieprofessor Josef Blas, der uns was durchaus Plausibles liefert. Und zwar bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stellt er eine These auf, die ich persönlich für sehr nachvollziehbar halte. Und zwar sagt er, die Nordkette, das wissen wir, als ehemaliges Riff mit vielen Schichten von Stein, die ist geologisch instabil. Und er weist so ein bisschen nach, dass die heutige Gestalt da oben durch gewaltige Umbrüche in der postglazialen Zeit geformt wurde. Und er sagt, die Menschen, die damals rund um Hötting gelebt haben, sind ganz sicher Zeugen von massiven Muren und Felsstürzen geworden. Vor allem diese berühmte Höttinger Brekzie, sprich dieses rötliche Gestein, das bei uns in der Altstadt häufig verbaut ist, ist so ein bisschen das versteinerte Zeugnis von diesen Sedimentationsprozessen. Und wenn die Sage vom Untergang eines blühenden Reiches erzählt, dann beschreibt sie wahrscheinlich die reale Transformation von einer bewaldeten Flanke hin zu einer Steinwüste. Übersetzt, da ist der Berg oberkämen und irgendwie musste man sich dann erklären, wie hat das passieren können, was steckt hinter dieser krassen Veränderung. Es gibt mehrere Sagen, die immer wieder so eine ganz ähnliche Thematik aufgreifen. Zum Beispiel gibt es eine Sage der übergossenen Alm am Hochkönig, da ist es statt Stein Eis. Aber ähnlicher Gedanke, es passiert was, eine Naturkatastrophe und der Mensch sucht irgendwie nach einer Erklärung. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das klingt durchaus nach einem nachvollziehbaren Grund, wie diese Sage erklärbar ist bis heute. Es gibt aber eine Wirkungskraft der Frau Hit bis heute. Zum 350-jährigen Jubiläum der Uni Innsbruck gab es damals eine Serie, nämlich Frau Hit und die 19 Fragen. Da haben die 19 Fakultäten an die Riesin quasi eine Frage gestellt, sondern Forschungsaufgaben. Zum Beispiel hat die rechtswissenschaftliche Fakultät die Frage gestellt, ist Geiz heute strafbar? Die Physiker wollten wissen, schlagen auf der Nordkette mehr Blitze ein als sonst wo, weil das ja quasi dann oben das Strafgericht wäre. Antwort ist übrigens ja. Die Mikrobiologen wollten wissen, sind Steine belebt und haben geforscht, vor allem rund um den Dolomit. Die Theologen wollten wissen, wer bekommt eine zweite Chance? Und so ging es immer weiter. Sagt einfach die Frau Hit, die ist wahrscheinlich gewachsen aus einer Naturkatastrophe über die Fantasie der Menschen, hat sie viele verschiedene Rollen bekommen, aber bis heute wirkt sie. Natürlich auch jenseits der Mythen und der Wissenschaft hat sie einfach eine rein natürliche Nutzung erfahren, und zwar im Alpinismus. Sie wurde eine Ikone des Alpinismus. Bereits 1580 soll der Johann Georg Ernstinger diesen Felsen bezwungen haben. Ist nicht ganz gesichert, aber anscheinend war das so. Spätestens 1840 ging es dann richtig los. Da wurde die sehr oft erklommen und im frühen 20. Jahrhundert wurde sie zu einer Art Werbeikone. War auf ganz, ganz vielen Sujets drauf. Zum Beispiel 1906 hat die Hungerburgbahn geworben mit wir führen dich rauf ins Sagenreich der Frau Hitt. Und die Frau Hitt war dann wunderschön auch als Frau, als Frauengestalt dargestellt. Also die Frau Hitt war auch eine Werbeikone. Kurz vor Ende ein kurzer Einschub, eine tolle Anekdote, ich finde sie großartig. Und zwar ist die Frau Hitt kein bloßes Fotomotiv oder kein reines Sportmotiv, sondern sie wäre fast auch ein Kunstmotiv geworden. Und zwar in den 1990er Jahren haben die beiden weltweit bekannten Verpackungs- oder Verhüllungskünstler Christo und Jean-Claude geplant gehabt, die Frau Hitt zu verhüllen. Man muss sich mal vorstellen, was das für Ausmaße gehabt hätte, nicht nur rein mechanisch so einen Felsvorsprung zu verhüllen, sondern es wäre wahrscheinlich weltweite Aufmerksamkeit hätte es da gegeben. Gescheitert ist letztlich am Geldmangel. Mit im Spiel, wie kam es dazu, waren ein paar bekannte Personen, zum Beispiel die schillernde Künstlerpersönlichkeit aus Tirol, der Johannes Atzinger, aber auch der oberste Tirolwerber von damals, Andreas Braun. Der war mit dem Atzinger ganz gut und der hat gesagt, du, komm zu mir nach New York, da treffen wir uns eben mit Jean-Claude und Christo in einer sehr bekannten Bar. Zuerst soll der Braun ein bisschen gezögert haben, laut Zeitzeugenberichten, flog dann aber rüber und hat wirklich die beiden Künstler getroffen und die beiden Tiroler haben geworben, was das Zeug hält und die beiden Top-Top-Top-Stars der Kunst waren wirklich kurz davor und wollten das auch wirklich machen. Verhindert hat es einmal das liebe Geld, aber auch die Biefke-Saga, die war erst 3 Jahre her. Man wollte nicht den nächsten Tourismusskandal lancieren, man hat damals noch Wunden geleckt. Dann war Wahlkampf, Weingartner folgte auf Bartel, einmal schwierig und diese durchaus schillernde, aber auch kontroverse Künstlerfigur Johannes Atzinger war nicht ganz so kreditwürdig, deswegen hat das nicht ganz so geklappt, obwohl Jean-Claude und Christo öfters noch in Tirol angerufen haben. Das kolportierte Honorar war sehr hoch, also man versteht, dass die beiden das wirklich machen wollten. Aber der Eingriff in die Natur, der wäre krass gewesen. Es gibt andere Beispiele, wo die beiden Felsen verhüllt haben und da sein Nägel eingeschlagen wurden und es wäre krass gewesen. Mhm. Aber natürlich, werbemäßig wäre es ein Wahnsinn gewesen. Auf jeden Fall, dieser Plan unterstreicht halt diesen ikonischen Status dieses Felsvorsprungs. Wenn wir also heute Richtung Nordkette blicken, dann sehen wir nicht nur ein Gestein, wir sehen ein bisschen ein Monument der menschlichen Erzählkunst. Die Frau Hitt, die ist Geschichte der geologischen Katastrophen, germanischen Götterspuren, christlicher Moral und ein bisschen auch Wissenschaft und Kunst. Sie ist Mahnmal für Maßlosigkeit, aber sie ist zugleich auch ein bisschen ein Symbol für die Beständigkeit Tirols. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, steht sie da oben relativ unbeeindruckt. Sie erinnert uns ein bisschen daran, dass Geschichten die Kraft haben, wirklich die Zeit zu überdauern, wenn sie nur tief genug in der Gesellschaft und in der Landschaft verankert sind. Die Frau Hitt, ganz egal was kommt, die bleibt bestehen als Wächterin, als Mahnerin und ein bisschen als ewiger Teil der Tiroler und Innsbrucker Seele. Fertig. Ab in die Reflexion.
Super, vielen Dank. Entschuldigung. Ja, war cool. Echt, das war, also hat mir total gut gefallen. Das war mal ein ganz anderer Ansatz von einer Geschichte. Und dadurch, dass die Frau Hitt nach wie vor so präsent ist, also ist ja quasi genau hinter deiner rechten Schulter.
Ja, du hast sie gesehen, während wir geredet haben, oder?
So ist es. Und immer wieder aufgeschaut und mir meine Erinnerungen hergeholt, was ich so gehabt habe an die Frau Hitt. Und insofern kann eine Geschichte gar nicht besser passen.
Ich bin in der Frau-Hitt-Straße aufgewachsen, das ist sehr lustig.
So, nein, bei mir ist, mein Opa hat immer gesagt, ich mein Fahrrad loben. Das
ja, ist auch eine Erklärung.
Als Kind habe ich es nie verstanden. Ich habe gesagt, wie kommt denn der da mein Rad laufen? Aber ich glaube, da war er lustig. Insofern war das. Und natürlich, wenn die Berge streiten, das Gedicht ist mir auch eingefallen. Mhm. Da kommt sie auch vor, da hat sie ja wieder andere Rolle, da ist sie eine noble Frau, der mir ihren Nebelschleier treißt. Da ist der Batscher Kofel da.
Der Zwiedere. Ja, genau. Dieses Büchlein, wo das vorkommt, habe ich schon mehrfach verschenkt. Immer deutschen Freunden, dass sie was lernen über Tirol und die Berg.
Ja, das muss man auswendig kennen.
So ist es. Mhm. Aber das ist immer sehr schön, wenn, ich mag solche Geschichten. Und die Aufgabe war eben von unserer Hörerin, bitte eine Sage und da vor allem den wahren Kern rauszufiltern. Das ist ja quasi nicht möglich. Mhm. Also ganz, ganz selten gibt es wirklich einen total klaren Ursprung. Meistens ist es immer Sammelsurium an Ideen und Geschichten und jeder schmückt es anders aus. Aber es ist so schön, wie der Mensch einfach immer wieder versucht, die Natur, die einfach überwältigend ist, zu erklären. Das ist cool.
Für mich war die erste und die zweite Variante, habe ich gekannt. Die dritte habe ich überhaupt noch nie gehört.
Ja, also ist eben sehr unbekannt.
Habe ich überhaupt noch nie gehört. Insofern spannend, dass es da so viele unterschiedliche Interpretationen gibt.
Es gibt noch zig verschiedene, ja. Aber das sind so die, wo man sagt, die haben gewisse Bekanntheit erreicht.
Ah, dass man die Frau Hütz genannt hat und so. Spannend.
Lustig.
Ja.
Ist lustig.
Ja, es ist lustig. Aber
ich mag auch sehr dieses unfassbar Schräge, die ist die Bergmutter und das Ganze komplett umgedreht und hat irgendwas germanisch, naturreligiöses und dann hat man es umgedreht. Das wäre lustig, ja. Was da alles rein interpretiert wird.
Jeder deutet so, wie es braucht.
Ja, genau. Ja. Alles ist schöner und dann bedauert es doch die Zeit. Das ist sehr. Ist jetzt, du hast vorher gesagt, die Leute wollen Luft, die Leute wollen in diesen turbulenten Zeiten was zum Festhalten und das ist super. Mhm. Weil es gibt eben Sachen, die überdauern die Zeit. Und ich glaube, ein 100 Jahre kann man aufschauen oder ein 200, ein 1000, dann wird die wahrscheinlich noch irgendwie da oben, in irgendeiner Form mit dem Radl oben sein. Ja.
Ja.
Na, ich finde es auch cool, ganz kurz von diesem Wiener Hofkammer-Menschen, wie er einfach mit seinem Wiener Blick versucht hat, sich dieses Tirol zu erklären.
Ja.
Das ist schon witzig.
Ja, ist gut. Das muss dir einfallen.
Wie beeindruckend das auf so Menschen gewirkt haben muss, oder?
Ja, ja. Du musst immer in den Kontext der Zeit sehen, insofern witzig, dass er das so interpretiert.
Aber voll.
Gut, ja, gut.
Ja, jetzt weißt du, wo der Name Tirol wahrscheinlich nicht kommt.
Endlich.
Vom Ohl und vom Tür. Ja, ja, witzig. Ja, genau, perfekt. Dann schreiten cool. Wir zum letzten Punkt unserer To-Do-Liste und zwar Blick in Experience Tirol, die Show zu sehen Montag bis Sonntag, sprich täglich im Kaufhaus Tirol, zweiter Stock im Zentrum von Innsbruck. Lieber Peter, es ist, es hat mir gesagt, 3 Jahre sind wir an diesem Standort. Die 3 Jahre sind bald vorbei. Wie ist der aktuelle Stand? Was haben wir für Pläne für die Zukunft?
Ja, normalerweise sage ich, werden wir an diesem Standort verbleiben. Wir müssen aber noch ein paar Sachen regeln, weil du hast ja gerade angesprochen, der Vertrag läuft mit Ende August aus. Also insofern müssen wir jetzt einfach noch mit dem Kaufhaus schauen, wie machen wir weiter. Aber es hängt noch etwas in der Schwebe. Wir sind gespannt.
Gäbe es Orte, wo du deine Experience sehr gut vorstellen könntest?
Nein, ich kann mir
wenn jetzt freidenken darf.
Ja, ja, wenn ich ganz freidenke, kann ich mir die an vielen Orten vorstellen.
Am Times Square.
Das ist jetzt ganz eine andere Variante, dass man mit dieser Tirol-Show, nennen wir es mal so, überhaupt außerhalb von Tirol geht, um das wie ein Marktbotschafter zu sehen. Aber jetzt im ersten Ansatz sehe ich schon, an einer frequentierten Stelle, aber das kann jetzt auch außerhalb von Innsbruck zum Beispiel sein. Weil ich denke, wir haben es jetzt gesehen, der Zuspruch ist einfach gut, die Leute taugen es, das sehen wir praktisch täglich und insofern ist es, glaube ich, ja, das kann man schon so sagen, eine Bereicherung für ja, eine Tourismusregion oder wie auch immer. Also wie gesagt, ich bin da im Kopf schon flexibel, ich kann mir das gut vorstellen.
Das ist immer gut, wenn man flexibel ist, dann steht einem die Welt offen. Schlussfrage, das ist eine neue Kategorie, Schlussfrage. So ein bisschen Richtung Experience Tirol. Das Pub-Quiz, ihr habt eine Frage, die habe ich gelernt von einem sehr bekannten Tiroler Journalisten, der regelmäßig auf Seite 1, 2 und 3 einer bekannten großformatigen Zeitung schreibt und der hat mir die Frage weitergegeben. Und Peter, ich hoffe, du kennst die Antwort blitzschnell. Und welcher Ort in Tirol gehört zu 3 Gemeinden?
Das ist ja total unfair.
Weil, du warst dabei.
Ja, ja, eben, weil ich die Antwort jetzt weiß, aber vor 3, 4 Tagen, wie er uns diese Frage gestellt hat, sie nicht beantworten konnte. Aber, weißt du was?
Was ist das denn?
Nein, lassen wir sie im Raum stehen. Vielleicht können wir das nutzen, damit uns jemand die Antwort schreibt.
Wer bis jetzt zugehört hat und auch noch die Kraft aufbringt, ja krass, das wäre schön.
Vielleicht haben wir jetzt gerade eine neue Kategorie eingeführt. Wir stellen die Abschlussfrage und jemand beantwortet sie.
Das ist perfekt. Die Abschlussfrage geht immer ins Publikum.
Ja.
Welcher Ort gehört in Tirol gehört zu 3 Gemeinden? In diesem Sinne, wir wünschen euch 2 wunderbare Wochen. Wir hören uns dann Mitte, Ende Mai wieder. Bleibt uns gewogen und bitte bewertet und kommentiert, was geht.
Wunderbar. Danke für die wunderbare Geschichte.
Bitte.
Cool. Die hat mir richtig gut getaugt.
Versagen sind immer dankbares Material.
Ja, aber auch der Hintergrund, weil es hat schon immer eine Substanz. Mach's gut.
Wahrscheinlich ist die Hälfte falsch.
Dann hören wir's.
Das ist sicher. Das Gute ist, wenn es eh keiner weiß, ist aber der Wurscht.
Kannst du immer sagen, es war eine Sage.
Wahrscheinlich, was ich da sage.